Hier ist der Herr Eckert von der
Hallo,
Literaturlounge.
hier ist Christine Henkel. Hey.
Frau Henkel, Sie haben geschrieben das Buch Achtsam Scheitern. Und die erste Frage, die ich mir wirklich gestellt habe, die ich mir immer noch stelle, war, wie viel Christine ist bei der Buchautorin auch in dem Buch mit eingeflossen?
Ich würde sagen, schon ziemlich viel, vielleicht so 92% echte Christine Henkel.
Die Christine ist ja ein bisschen chaotisch, würde ich manchmal mal so behaupten. Ein bisschen
Ja.
verpeilt auch.
Genau, das trifft meinen Charakter ganz gut.
Aber das Herz am rechten Fleck.
Ich hoffe doch.
Also so habe ich sie jetzt auf jeden Fall in dem Buch kennengelernt und auch lieben gelernt. Also es war einfach irgendwo so, ich habe das Buch einfach so weggesuchtet.
Das freut mich. Cool.
Sie wohnen ja mittlerweile in München, soweit wie ich weiß, und schreiben aber immer wieder, dass sie in Berlin sind und von da aus in das brandenburgische Outback gefahren sind. War das wirklich so? Haben Sie eine Zeit lang in Berlin gelebt und wie lange?
Genau, also ich lebe inzwischen seit 10 Jahren in München. Ich bin damals zum Studium nach München gekommen und habe davor aber 4 Jahre in Berlin gelebt. Und bin auch noch sehr oft in Berlin. Und auch mal im brandenburgischen Outback. Hin und wieder.
Hin und wieder und genießen dort auch die Äpfel vom Baum direkt.
Richtig. Wie auch in meiner Thüringer Heimat.
Auch in Ihrer genau. Thüringer Heimat, da sind Sie ja auch mehr oder weniger. Sie waren ja schon ein bisschen Vorreiter Ihrer Eltern, was das biologische Leben betraf, zumindest im Buch. Und das fand ich total spannend und total lustig, vor allen Dingen, wie das mit dem Fernseher so beschrieben worden ist. War das wirklich so?
Diese Geschichte ist tatsächlich wahr. Auch dieses ganze Kapitel ist sehr, 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 sehr nah an der Realität. Ich habe es auch tatsächlich meinen Eltern vor Manuskriptabgabe vorgelesen, damit die das autorisieren konnten. Sie fanden es aber selber sehr lustig, sie haben sehr viel Humor. Genau. Aber das waren dann immer diese Passagen, wo meine Eltern vorkamen, die habe ich dann immer vorher zum Absegnen nochmal zu Hause vorgelesen.
Ja, ich
genau. Aber das ist wirklich sehr nah an der Realität. Und auch diesen Pappfernseher, diese Geschichte ist sehr wahr.
Also ich fand das einfach irgendwo, dass man so, also ich komme ja auch vom Dorf. Und ja, wir haben auch einen Garten, selbstversorgermäßig. Und ich weiß, wie Äpfel vom Baum schmecken. Und ich weiß, dass es da riesengroße Unterschiede gibt. Wenn ich jetzt einfach mal bedenke, wie so zum Beispiel ein Pink Lady schmeckt. Ein Pink Lady zum Beispiel als Apfel.
Das ist immer ein großer Streitpunkt zwischen mir und meinen Eltern, weil ich bin ein großer Pink Lady Fan und meine Eltern sagen, das ist kein Apfel. Genau, ich bin wirklich so ganz schlimmer. Ich kaufe sehr gerne Pink Lady Äpfel. Und wenn dann meine Eltern zu Besuch kommen und hier einen Pink Lady liegen sehen, dann kriege ich immer einen halbstündigen Vortrag gehalten darüber, dass Pink Lady gar kein Obst ist, eigentlich.
Ja, das ist eigentlich ein, ja, gut, okay. Also ich bin halt der Verfechter des Grabensteiners Apfels und den liebe ich und den werde ich immer essen. Und Pink Lady, ja, ne?
Oh Mann.
Was ist da dran darüber zu lachen? Es ist einfach so, dass es ich bin halt so groß geworden.
Ja, finde ich gut. Ich bin auch so groß geworden. Ich glaube, bei mir ist es dann irgendwann so ein bisschen umgeschlagen, weil meine Eltern haben mir das immer, also muss ich einmal vielleicht kurz ausholen. Und zwar, ich bin auf dem Land aufgewachsen, großer Garten und Streuobstwiese, Vater ist Förster, ganz viel im Wald und so hat sich ganz viel abgespielt in meiner Kindheit. Und meine Eltern haben wirklich so gut wie alles selber gemacht, also bis heute natürlich, von der selbstgemachten Marmelade bis hin zu allem möglichen Obst und Gemüse, was natürlich auch immer aus dem Garten kam oder halt von der Wiese. oder vom Feld. Und es war wirklich so eine, ja, totale Selbermachmentalität, was ja total super ist. Aber es wurde mir immer als harte Arbeit verkauft, was es ja auch ist. Und ich habe das irgendwie nicht mit Spaß verbunden als Kind. Es war immer so, wir gehen jetzt raus und du musst Kartoffelkäfer absammeln, da habe ich mich nicht gefreut. Oder du musst jetzt einmal Holz stapeln gehen, da habe ich mich auch nicht gefreut. Also das war immer, ich habe das immer so als total lästig empfunden, weil es immer ständig mit irgendwelchen, ja, mit so Zwängen verbunden war, wo ich einfach irgendwann dachte, ich kann doch auch einfach zu allen Natura gehen und mir die Sachen da fertig holen. Genau.
Ja, also bei mir gab es dann immer solche Karlauer, wie zum Beispiel meine Oma hat zu mir gesagt gehabt, Markus, sagte um Mutti, dass der Rhabarber fertig ist im Garten und wir können Rhabarber haben. Und ich bin dann nach Hause gekommen und habe zu meiner Mutter gesagt gehabt, Mama, 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 Alibaba ist fertig im Garten. Und so. Ach, cool. Solche Schoten habe ich dann öfters mal gebracht. Also das ist dann, ja, ne? Also,
sehr schön.
Es ist, ich glaube, jeder hat so seine Erfahrung auch mit Wald und mit Wiesen und mit, also wenn man im Dorf mehr oder weniger groß geworden ist, hat man einfach solche Erfahrungen grundsätzlich.
Genau. Ja, also ich kenne das ja auch. Es ist aber bei, also bei den meisten, die so vom Land kommen, die wollen ja auch irgendwann zurück wieder aufs Land, wenn sie dann zwischendurch mal in der Stadt gelebt haben. Bei mir ist es wirklich, das hat noch nicht so eingesetzt, dass ich mich jetzt nach, ja, nach dem Landleben wieder sehne. Ich mag das sehr gern. Wir sind ja auch oft bei meinen Eltern zu Besuch oder sind sehr viel so in den Bergen und einfach im Grün oder am See. Aber so wirklich jetzt wieder aufs Land ziehen, das könnte ich mir gar nicht vorstellen. Ich weiß auch nicht warum, vielleicht kommt es noch.
Also ich habe das so ein bisschen, ich wohne 9 Kilometer von meinem Heimatdorf weg und habe 200 Meter weiter bis zu einer Wisse, bis zu einer Auenlandschaft und bis zum nächsten Wald habe ich 300 Meter. Und so ein bisschen, ich habe so die direkte Anbindung in die Innenstadt, in unsere Kleinstadt mehr oder weniger und ich habe halt einfach auch gleich nebenan noch Wald und Wiesen. Und
ah ja, das ist perfekt.
Das finde ich einfach irgendwo relativ angenehm und ja, dementsprechend alles gut.
Ja, ich bin halt so ein totaler Stadtleben-Liebhaber. Liebhaber des Stadtlebens. Wir wohnen in München auch ganz zentral, aber auch grün, weil da ist der Englische Garten, ist ein paar Schritte entfernt.
Ach, schön da.
Und das ist, ja, das ist unheimlich schön, aber man hat halt auch wirklich, also jetzt gerade nicht so, normalerweise hat man halt auch diese ganze Bar, Kneipen, Restaurantszene. Ich gehe unheimlich gern abends irgendwie mit Freunden was trinken oder ins Museum oder auf eine Veranstaltung. Das ist alles nicht aktuell, was ich gerade sage, aber wenn gerade nicht Corona ist, ist das wirklich, weiß ich die Vorzüge irgendwie sehr zu schätzen.
Das ist auch der Vorzug, den ich dann auch sehr gut zu schätzen weiß, weil ich weiß auch zum Beispiel, ich bin relativ schnell im Theater mal, kann mir in eine Oper, kann auf ein philharmonisches Konzert gehen, ich kann mal auf eine Lesung gehen, ich kann auf ein Rockkonzert gehen oder sonst irgendwas. Und das ist halt schon sehr angenehm. Aber so ab und zu brauche ich also diesen Rückzug einfach in die Natur.
Ja, kann ich auch verstehen.
Wie oft kam es in Ihrem Bekanntenkreis eigentlich vor, dass sich Menschen auf einmal um 180 Grad gedreht haben? Also Sie haben ja so ein bisschen so Ihre Freundin so beschrieben mit Prosecco und Koksnase und die dann mehr oder weniger auf einmal, wie soll ich sagen, zur absoluten natürlich lebenden Person geworden ist.
Oder muss ich ganz ehrlich sagen, dass es wirklich in meinem Freundeskreis gibt es beide Extreme, dass jemand so, also es gibt auch welche, die so, sagen wir mal, konvertiert sind. Es gibt aber jetzt keinen, der das jetzt so schlimm dogmatisch lebt, wie ich das im Buch beschrieben habe. Mich stört ja immer nur, dass wenn das dann so krampfig wird, irgendwie die Lebensweise. Das ist jetzt in meinem engeren Freundeskreis, gibt es da jetzt eigentlich keinen. Das sind dann wirklich eher, das erlebe ich halt bei Bekannten oder überhaupt, was man, habe ich halt bei anderen Leuten erlebt, da ist jetzt wirklich im engsten Bekanntenkreis, ist da jetzt, im engsten Freundeskreis ist da keiner dabei. der wirklich um 180 Grad sich gedreht hat. Die waren einfach schon so, als ich sie kennengelernt habe.
Ja, das ist, also ich finde es auch immer ganz schlimm, zum Beispiel, wenn ich, also ich habe früher geraucht zum Beispiel, aber ich kann zum Beispiel, also ich stehe mittlerweile auch bei den Rauchern dabei und das juckt mich eigentlich eher weniger. Und ich mag solche Leute, die früher geraucht haben und auf einmal dann sagen, wie kannst du noch rauchen oder sonst irgendwas.
Achso, ja, oh Gott, ja, das kann ich auch überhaupt nicht ab. Da wäre ich auch total aggro. Ich finde ja auch, ich bin ja so ein passionierter Gelegenheitsraucher. Ich habe so im Daily Life habe ich nie geraucht, aber halt super gern, wenn ich was getrunken hatte, halt abends, wenn ich ein Konzert hatte oder wenn ich halt irgendwie aus war. Hm? Genau, und das war halt so super, ich habe das halt super gern gemacht. Und da gibt es jetzt schon teilweise Leute, die jetzt einfach konsequent gar nicht mehr rauchen. Aber die schimpfen nicht, wenn man sich eine ansteckt.
Ja, aber ich kenne halt einfach auch solche Leute, die dann einfach wirklich, wenn wir dann da stehen, die rauchen und überhaupt nicht. Ich denke mir, ey Leute, seht's doch nicht so verbissen, seht's ein bisschen lockerer. Ja. Und das ist und das ist auch das, was sich immer wieder so ein bisschen durch das Buch durchzieht, dass man alles nicht so verbissen, sondern manchmal ein bisschen lockerer sehen sollte. Einfach mal ein bisschen das ein bisschen entspannt nehmen sollte.
Genau. Ja, da freue ich mich auch, wenn das so rübergekommen ist, weil das war mir auch ganz wichtig. Weil bei mir ist ja so, ich finde ja diesen Green Lifestyle total super. Also ich lebe das ja in gewisser Form selber sehr ausgeprägt. Aber ich mag halt einfach nicht, wenn es wirklich so zwanghaft wird und wenn man dann immer versucht, andere zu bekehren. Also wenn man gefragt wird oder so, ich gebe auch immer gerne Tipps oder keine Ahnung was, aber es ja alles, was dann irgendwie so dogmatisch abläuft, da stehe ich einfach nicht drauf. Und ja, man sollte das alles irgendwie locker sehen und dann macht es auch Spaß.
Das fing ja schon alleine an mit der Mehrwegflasche, von wegen, dass sie auf einmal mit der Einwegflasche dann bei ihren Freunden aufgeschlagen sind und alle, oh, wie kannst du nur oder so. Und ich musste einfach nur grinsen, ich musste einfach nur lachen.
Ja, und diese Situation hatte ich auch wirklich mal im echten Leben. Also das ist auch sehr nah an der Realität und da habe ich auch wirklich gedacht, Leute, es kann nicht sein, weil ich kaufe wirklich, also ich so Plastikflaschen finde ich, das ist wirklich das Einfachste, was man jetzt vermeiden kann an Müll. Also das ist total easy. Also einfach eine Mehrwegflasche und Leitungswasser, irgendwie, das ist halt so der einfachste Trick, irgendwie Müll zu vermeiden. Und ja, ich bin dann, wie gesagt, einmal mit einer Plastikflasche irgendwo aufgekreuzt, einfach aus dem Grund, weil ich halt meine Mehrwegflasche zu Hause vergessen hatte und es war sehr heiß, ich hatte Durst, keine Ahnung, es gab nichts anderes und dann ging da erstmal so ein kleiner Shitstorm los. Da habe ich mir auch gedacht, Leute, entspannt euch. Ich war schon Öko, da wusstet ihr noch gar nicht, was das ist.
Ja, das ist also, ich finde das sowieso so spannend irgendwie, dass auf einmal die Leute so kommen mit Mehrwegflaschen die ganze Zeit, oh, Plastikflasche, ja, super toll, klasse. Und auf einmal kommen sie an und nimm doch die Mehrwegflasche oder so. Und ich denke mir so, ey, Leute, ich habe meinen Soda-Stream da zu Hause stehen. Hab meinen selbstgepressten Apfelsaft zu Hause stehen. Mehr Öko geht fast nicht mehr. Also wenn du in der Stadt wohnst zumindest.
Ja, stimmt. Also, ja, den selbstgepressten Apfelsaft haben wir natürlich auch. Meine Eltern. Ja. Der Klassiker. Wir haben eine sehr ähnliche Kindheit gehabt.
Ja, es ist halt, ich finde das ja auch nicht schlimm. Also ich habe halt einfach viele Sachen, die ich in dem Buch gelesen habe, da konnte ich einfach sagen, okay, kenne ich. kenne ich. Also gut, okay, das mit dem Fernseher, das kannte ich wirklich nicht. Also das war bei uns irgendwie... Da war meine
Hatten
Mutter.
Hatten Sie einen Fernseher zu Hause?
Ja, sogar in Farbe. Ah. Ja.
Oh, wow. Okay. Ja, ich habe ja bis heute keinen.
Ja, der steht hier so rechts neben mir, aber der ist eher weniger an, weil irgendwie lese ich doch mehr und höre viel, viel, viel mehr Musik und ja.
Der steht, das ist so cool. Ich habe mich. Ja?
Der steht halt einfach da. Also, ja.
Das ist auch gut. Nee, ich habe mich auch tatsächlich neulich gefragt, weil ich fand es ja als Kind wirklich ganz schrecklich, ohne Fernseher aufzuwachsen, weil ich konnte halt nicht mitreden. Also ich war wirklich die einzige in meiner Schule, die keinen Fernseher hatte und es hat sich auch irgendwann rumgesprochen. Das war sehr unangenehm. Und dann kam noch dazu, dass ich halt nie mitreden konnte, ist bei diesen ganzen Sendungen oder keine Ahnung was. Und das war einfach so total, ja, es war irgendwie nicht schön. Und jetzt habe ich auch tatsächlich mal überlegt, weil wir haben halt zu Hause, ich habe ja zwei Kinder auch und wir haben auch keinen Fernseher. Die vermissen das natürlich noch nicht. Die dürfen auch mal, also freilich bei YouTube oder so, dürfen sie mal eine Serie gucken. Aber ich habe schon überlegt, was sie irgendwann so sagen, wenn sie, wenn sie das irgendwie bei anderen irgendwie mal so sehen, dass das so die Norm ist, so einen großen Screen da im Wohnzimmer zu haben. Müssen wir mal schauen, wie wir das dann lösen. Nicht, dass ich dann auch mit dem Pappfernseher mit der Alternative anrücken muss.
Sie haben ja schon eine Alternative aufgezeigt, also in dem Buch, ne? Also von wegen,
Genau. Da könnten wir dann,
da könnten wir ja dann,
könnte ich
ne?
dann mal an der Bastelfront mal was erschaffen. Was den Kleinen dann hoffentlich taugt. Ja, mal schauen. Also, aber das habe ich mir irgendwie, das fand ich ganz lustig, weil ich das ja als Kind so schrecklich fand. Aber gerade, ja, wir jetzt ja auch kein Zuhause haben für unsere Kinder.
Tja,
Mal schauen, wie
ist halt
sich das
manchmal
noch,
so.
wie das noch so wird.
Ich glaube, sie werden da einfach einen Mittelweg finden. Also wenn das möglich, wenn das nötig ist, glaube ich, werden sie da schon irgendwie eine Idee haben.
Ja. Bis jetzt wird es auch noch nicht verlangt. Er ist erst vier, der Große, und dann schauen wir mal.
Ja, alles gut. Wie kam es eigentlich zu dem Kapitel mit der Marie Kondo? Und sollte man nicht einfach so leben, dass man sich einfach wohlfühlt?
Ja, A, das und B, zu dem Marie Kondo-Kapitel kam es, dass mir irgendwann auffiel, dass Menschen in meinem Alter plötzlich sehr wenig Sachen in der Wohnung stehen haben. Und ich kam immer wieder, ich kam zu Leuten zu Besuch, wo ich also hatte quasi die Wohnung zum ersten Mal gesehen und es stand immer weniger drin. Und irgendwann habe ich gecheckt, das kommt über den Minimalismus Marie Kondo-Hype. Und fand das irgendwie ganz spannend, weil ich finde, es kann sehr schnell ungemütlich werden, wenn man zu minimalistisch lebt. Also zumindest für mich, also für meinen persönlichen Geschmack. Also ich finde es einfach nicht cool, wenn eine Wohnung aussieht wie eine Zahnarztpraxis für Privatpatienten. Das ist
Das
irgendwie,
gibt
das
aber
ist nicht
so
so mein
häufig,
Lifestyle.
das gibt so häufig und bei mir kommt man einfach in eine Wohnung rein, also bei mir in der Wohnung stolpert man alle 50 Zentimeter beim Buch, also weil irgendwo liegt immer ein
Das
Buch in
finde
der
ich
Gegend
gut.
rum oder es liegen irgendwo CDs oder sonst irgendwas, also es ist halt immer irgendwie ein leichtes Chaos drin, was halt einfach irgendwo kleine Wohnung, Bücher-Nerd, Punkt.
Ja, finde ich gut. Ja, wir sind ja auch eher so ein, ja, wir haben auch so ein leichtes Chaos oder ich hatte schon, früher hatte ich auch noch ein größeres Chaos, da bin ich jetzt schon einigermaßen organisierter geworden. Ja, genau, es ist ja eh, das hängt wirklich vom persönlichen Geschmack ab, aber ich bin einfach kein Fan von diesem cleanen, komplett, ja, bis zum Exitus sortierten Innenleben einer Wohnung.
Geht, wo man nichts verrücken darf und bloß nichts irgendwo rumliegen darf. Boah, nein, geht für
Genau.
mich auch nicht.
Ja.
Wo ich vollkommen querhang war, wo sie die Haarpflege probiert haben, also mit Öl und mit Mehl. Ist es wirklich so? Gibt es das wirklich? Ich
Ja, das.
bin ja ein Mensch, der verliert mittlerweile die Haare, büschelweise mehr oder weniger.
Okay.
Da ist mit Haarpflege nicht mehr viel anzufangen,
Da
aber
kann ich Kurkuma empfehlen. Also Wachstumsbeschleuniger. Genau. Ja, ich bin da auch so, was alternative Beauty-Geschichten betrifft. Da bin ich auch schon. Ja, ganz, ganz lange so. Also ich interessiere mich dafür einfach und benutze auch ganz viele alternativen Sachen. Ich habe zum Beispiel so als Universalpflege, ich benutze eigentlich quasi für alles Kokosöl, Abschminken, Eincremen. Also das ist so mein Sachen anbraten. Also das ist halt so ein Allrounder. Und dann hatte ich natürlich mich irgendwie mal über Haarpflege auch, alternative Haarpflegeprodukte informiert und kam dann auf ein sehr lustiges Video von einer YouTuberin, die Roggenmehl als Shampoo-Alternative empfahl. Und habe ich dann auch ausprobiert. Kleiner Spoiler, es ist nicht so geglückt. Ich kann es nicht weiterempfehlen. Es ist vielleicht doch besser, wenn man es sich einfach von Aveda oder irgendwelchen ja, ähnlichen Marken ein Shampoo und ein Conditioner käuflich erwirbt.
Also ich bin ja groß geworden, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie das noch kennen, die Hobbythek mit Jean Pütz. Meine Mutter war da große Verfechterin der Kosmetik und hat Kosmetik komplett selber gemacht und alles Mögliche. Und ja, dementsprechend war das dann halt bei uns auch so. Und saß sie dann da, hat mir ihren Titel mit ihren da und dies und jenes und da muss man das machen und da muss man das machen und war schon früher sehr, sehr spannend.
Ja, ich finde es auch grundsätzlich sehr spannend. Ich stehe auch total auf so Naturkosmetik-Alternativen, aber für mich gibt es so, das ist auch wieder so ein Ding, es muss sich irgendwie, ich kann da nicht in ein komplettes Extrem, will ich irgendwie nicht abrutschen, weil irgendwann, wenn man die Haare jetzt wirklich nur mit Mehl und Apfelessig bearbeitet, das kann mir keiner erzählen, dass man danach noch irgendwie appetitlich riecht. Also das, ja, da nehme ich lieber doch irgendein Produkt, was mir halt irgendwie, was auch für die Nase ein Erlebnis ist.
Also wo wir gerade bei dem Thema Apfelessig sind, das ist ja auch ein großes Thema bei Ihrem, in Ihrem Buch, für mehr ein Kapitel mehr oder weniger. Wie viel Apfelessig benutzen Sie denn heute noch?
Ich benutze tatsächlich, also ich trinke morgens immer Wasser mit Apfelessig, mit einem Schuss Apfelessig drin und benutze es auch manchmal für die Hautpflege.
Eine Freundin von mir hat mir jeden Morgen früher Apfelessig und Honig zum Frühstücken kredenzt.
Daher, ja, das ist super gesund.
Ja, das war auch nicht verkehrt, also um Gottes Willen. Also das ist richtig gesund gewesen, ich habe mich auch richtig gut gefühlt und da musste ich wirklich auch mal kurz mal wieder, man lernt ja auch viel von seinen Ex-Freundinnen. Also auch wenn man
richtig.
Es gibt ja bestimmte Situationen im Leben, wo man einfach wirklich feststellt, das habe ich von der Freundin oder von dem Freund oder von der noch mit aufgenommen oder die ist daran schuld. Das sind ja immer, man sollte seine Ex-Freundin auch nie verteufeln, finde ich einfach. Man sollte einfach sagen, okay, die haben einen richtig geprägt, teilweise.
Ja.
Wie viel Zero Waste gibt's eigentlich in Ihrem Badezimmer?
Wie gesagt, durch den Punkt Kokosöl, mit dem ich schon mal die Hälfte meiner Körperpflege bestreite, schon relativ viel, weil das gibt's im Glas zu kaufen. Ansonsten, ich kann einfach so meine Sünden aufzählen, die ich nicht drum rumkomme, weil da komme ich wirklich an meine Grenzen. Also zum Beispiel, ich benutze eine elektrische Zahnbürste, ja. Die ist logischerweise aus Plastik. Das ist für mich so ein Must-Have, da will ich nicht drauf verzichten. Auch eine ganz herkömmliche Zahncreme, die gut schmeckt und solche Geschichten. Also es gibt so ein paar, ja, so ein Colgate, ich bin so ein Colgate-Mensch, da kann ich auch nicht an die pflanzlichen, an die Veleda-Alternativen oder so ran, das taugt mir einfach nicht. Und das sind so die, so ein paar Sachen. Und Shampoo benutze ich tatsächlich Aveda-Produkte und da habe ich so eine Refill, da kriegt man eine Refill-Packung und dann kann man die dort wieder auffüllen lassen, das finde ich ganz cool.
Ja, das ist auch nicht so verkehrt, aber ich finde das ja sowieso, also ich finde halt einfach, es hat seine Daseinsberechtigung. Ich finde halt einfach nur nicht, man sollte das nicht alles immer verteufeln oder so. Es hat eine gesunde Mischung, finde ich immer sehr, sehr praktisch.
Genau, aber wie gesagt, also im Badezimmer komme ich wirklich, da will ich auf viele Sachen einfach nicht verzichten. Das geht nicht.
Mein Problem, dann haben wir ja noch die Unverpacktläden, das hatten Sie ja auch nochmal als Thema. Und da ist mir wirklich, ich kenne ja auch unseren Unverpacktladen hier bei uns in der Stadt und ich finde halt einfach manchmal, die Preise sind halt schon, da muss ich wirklich.
Richtig, das ist der Hauptpunkt. Ja, das geht mir auch so. Ich kaufe da auch aktuell nicht ein, obwohl ich sehr, also ich habe es eine Zeit lang, auch so um es zu probieren, halt gemacht, so verschiedene Sachen dort geholt. Aber es ist preislich, es ist wirklich so heftig. Also das muss nicht unbedingt sein, wenn man jetzt kein Großverdiener ist.
Ja, das ist halt einfach das Problem. Also, das ist, also ich finde die Idee finde ich total klasse und ich finde das auch total schön und ich finde auch die Produkte gut, aber ich finde halt einfach, der Preis ist halt schon irgendwo, da muss ich wirklich ziemlich schlucken.
Ja, ich finde, das müsste auch noch irgendwie zugänglicher gemacht werden für, ja, für Normalverdiener, würde ich mal sagen. Es war ja am Anfang, war ja auch, waren ja auch alle Bioprodukte oder genau, alle Bioprodukte super teuer, noch in den 90ern und so, da war das ja auch kaum erschwinglich. Und inzwischen, Alnatura hat das ja eingeführt, dass sie auch Bioprodukte für, ja, den normalen Konsumenten zugänglich machen wollten. Und das ist ja auch geglückt. Wahrscheinlich werden solche Sachen in ein paar Jahren auch erschwinglicher sein.
Ja, ich hoffe es auf jeden Fall. Ich finde, es ist eine gute Sache und es ist auch der richtige Weg. Ja, kommen wir zu den Lifestyle-Bloggern. Da an diesem Kapitel, ich finde ja immer, bin ja selber Literaturblogger und es gibt ja immer diese Lifestyle-Blogger oder auch bei den Literaturbloggern, diese Leute, die dann wirklich immer die Bilder versuchen, so schön wie möglich zu machen und so gut zu verpacken. Und ich habe das Gefühl gehabt, sie haben wirklich hinter die Kulissen der Lifestyle-Blogger geguckt. Ist es so?
Ja, ich habe auch mit einigen zu tun, auch im ja, Freundesbekanntenkreis. Daher, ja, bin ich da so ein bisschen, stecke ich da so ein bisschen mit drin oder kenne mich da ganz gut aus. Und ja, freut mich aber, dass das gut getroffen wurde, auf jeden Fall.
Weil ich finde es halt manchmal etwas zu sauber und zu aufgeräumt. Also das ist so mein Problem. Also da ist kein Chaos dabei. Auch wenn man da Kinder dabei hat oder so, da ist immer ein gewisses Grundchaos.
Ja, das stimmt. Also ich verstehe auch natürlich, ich verstehe es auch, dass die Blogger, die wollen das natürlich so schön aus, diesen Wunsch, dass es so gut aussieht wie möglich. Jetzt gibt es ja auch gerade schon so eine Gegenbewegung, dass man sich extra ungeschminkt oder so oder mal sein Chaos irgendwie zeigt und bei Instagram postet und diese Geschichten, das findet ja auch gerade statt. Da finde ich, gibt es schon eine Gegenströmung. Das finde ich aber teilweise kommt mir das auch relativ inszeniert vor. Ich denke auch immer, jeder soll sich so präsentieren, wie er möchte. Ich finde es immer, ich bin halt, was ich sehr kritisch sehe, sind diese ja, diese Mom-Blogger-Geschichten, also das, oder diese Eltern-Blogger, sobald die Kinder dann mit verbraten werden, das finde ich, ja, vielleicht stört's die Kinder später gar nicht, weil die wachsen jetzt damit auf, aber ich bin da noch so, nicht wahrscheinlich schon zu alt oder noch so oldschool-mäßig drauf. Ich finde es halt ein bisschen gruselig.
Ja, ich finde halt einfach, die Kinder sollte man draußen halten. Das ist auch irgendwo, also ich habe ja früher auch Jugendgruppen oder sowas geleitet und ich habe nie irgendwo mich hingestellt und habe mal von meinen Gruppen da irgendwie Fotos rausgestellt oder sonst irgendwas. Das gehört irgendwie intern, das ist, weiß ich nicht.
Ja, ich finde es auch schwierig. Also man weiß halt nicht, ich finde halt die Kinder, die können es nicht selber entscheiden oder die sind sich, ja, die sind sich nicht bewusst über diese Reichweite. Und das, ja, es ist einfach schwierig. Also ich würde es persönlich nicht machen. Wahrscheinlich gehört es einfach jetzt zu unserer heutigen Zeit dazu und ich bin da irgendwie noch so altmodisch, keine Ahnung, aber ja, ich finde es teilweise ein bisschen strange.
Ja, so wie ich zum Beispiel auch ziemlich strange die Überschrift der Alf-Strumpfhosen fand. Als Kind der 80er ist man natürlich auch mit Alf groß geworden. Und ich habe mir dann so vorgestellt, wenn dann einer vor mir steht mit wirklich so Alf-mäßigen Pelz. Oh.
Ja, die gute alte Alpstrumpfhose. Das Wort hat mal ein befreundeter Pianist rausgehauen. Ich fand es sehr köstlich. Also, ich muss einem kurz erklären, es geht darum, wenn man sehr stark behaarte Beine hat, dann kann man auch sagen, man hat seine Alpstrumpfhose
Ja, gut, okay, also nein, also meine Beine, okay, sie werden nicht unbedingt rasiert, aber wie Alf sehen sie immer
ein
noch aus.
Männerbein.
Ja, trotzdem.
Obwohl, da gibt es ja auch viele, die sich die Beine rasieren, glaube ich.
Ja, gibt es. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Pelz auf dem Rücken hätte oder so Brust-OP mehr oder weniger, da würde ich wahrscheinlich auch die Krise kriegen. Also,
Ja.
das ist, das finde ich dann so, boah. Nee, also.
Muss nicht sein.
Nee, da wurde, nein.
Da muss die Waxing-Frau von nebenan mal drüber gehen.
Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Also wenn ich das feststellen sollte oder so, dann bin ich wirklich der Erste, der sagt, okay, ich weiß, wo das Waxing-Studio ist oder so. Oder, also irgendwas würde mir da wahrscheinlich einfallen. Und nein. Wie schwierig ist es eigentlich für Sie, die Gesellschaft teilweise doch sehr locker aufs Korn zu nehmen?
Ja, das ist mir auch in dem Buch, ist es mir eigentlich relativ einfach gefallen. Oder ich bin halt jemand, ich versuche wirklich Sachen mit ein bisschen Abstand immer zu sehen und wirklich nicht zu ernst zu nehmen. Das Geheimnis daran ist aber, glaube ich, dass ich mich auch selber nicht zu ernst nehme. Oder auch noch nie zu ernst genommen habe. Von daher, ja, geht das immer so, kann man da so locker fluffig mal von außen drauf schauen. Auf unsere Gesellschaft zurzeit fällt es mir aber wirklich immer schwerer, weil es sind jetzt einfach andere Entwicklungen gerade, die stattfinden, andere Dynamiken. Ich finde es jetzt zurzeit für mich persönlich auch nicht mehr so locker floggig wie vor ein paar Monaten vielleicht noch, muss ich sagen.
Also momentan kriege ich echt, also wie ich komme ja auch aus dem Kulturbereich.
Ja.
Und das, was mir momentan da so um die Ohren fliegt, da habe ich echt schon ein bisschen Angst. Also das ist, ich habe da, also lange halte ich das nicht mehr nervlich aus.
Ja, das kann ich völlig nachvollziehen, weil das, also mittlerweile, ich habe jetzt auch, also man verliert irgendwie so diese Leichtigkeit, weil irgendwie, ja, also einfach Sachen passieren, mit denen man nie gerechnet hätte und es wird irgendwie alles gefühlt halt noch schlimmer und man, ja, also für mich, ich war immer politisch, ich war mal relativ neutral, ich habe mich auch gar nicht groß für Politik interessiert. Und mittlerweile ist es so, ich schüttel halt einfach nur noch so einen Kopf, was so irgendwie, ja, dass es halt so für die Kulturbranche einfach mal keinen vernünftigen Rettungsschirm gibt. Es ist jetzt so nach 8, bald 9 Monaten ist es einfach, ja, kann man nur noch einen Kopf schütteln. Und da wird man auch irgendwann, kann man dann auch nicht mehr jetzt nur drüber lachen oder das jetzt nur von außen mit Humor betrachten, vielleicht dann in ein paar Jahren. Aber jetzt steckt man gerade so mittendrin und das ist wirklich gerade so ein Ding. Ja, das ist einfach nicht mehr schön.
Corona macht schon irgendwas in einem. Und wie gesagt, also ich bin halt auch wirklich einer, der gerne irgendwo hingeht und wirklich gerne auch mal ein Konzert oder zum Kabarettist geht oder so. Ich mag das halt einfach. Ja. Und wenn man das auf einmal, ich habe das früher so 2-3 Mal die Woche gemacht, im Monat gemacht und momentan gar nicht, das ist für mich, ist der blanke Horror.
Ja, das ist schon Wahnsinn. Bei mir war es wirklich so, ich war wahrscheinlich so 3 bis 4 Abende pro Woche war ich unterwegs. Meistens habe ich 2 Abende selber Konzerte gespielt und die anderen 2 Abende war ich halt irgendwie mit Freunden noch oder was essen oder keine Ahnung, irgendwas so um die Ecke halt. Und es ist jetzt halt einfach so von einem auf den anderen Tag halt weg. Jetzt musste ich erstmal so gucken, wie beschäftigt man sich denn abends zu Hause? Ich musste das halt noch nie machen. Ich war noch nie jemand, der dann abends auf dem Sofa gesessen hat oder so. Das war erstmal neu, aber es ist auch noch, fällt auch noch in die Kategorie Luxusprobleme. Deshalb will ich mich jetzt auch noch gar nicht so krass aufregen. Uns geht es ja immer noch, also jetzt für mich und jetzt meine Familie gesprochen, uns geht es jetzt wirklich auch aktuell immer noch gut und jetzt hoffen wir mal, dass jetzt nochmal irgendwelche Hilfen oder Alternativprogramme mal losgetreten werden. Deshalb, ich fand halt diese neu gewonnene Langeweile am Abend, die ist mir nach wie vor fremd. Ich lese jetzt wieder.
Ja, also ich könnte jetzt sagen, ich auch wieder, aber das wäre gelogen, weil mache ich ja schon
seit... Sie lesen ja immer.
Richtig, genau. Ja. Und ich habe auch Ihr erstes Buch gelesen und zwar war das ja Juhu berühmt. Cool. Nein, doch nicht. Ja. Das ist schon ein paar Jahre her.
Und, genau, das kam 2017 im Januar raus.
Und das ist ganz anders gewesen. Und wird es, wie ist es jetzt, wird es vielleicht mal wieder ein Buch zwischendurch geben oder wird es jetzt häufiger passieren? Also nicht nur alle 3 Jahre, sondern vielleicht mal alle 2 Jahre?
Ich kann das jetzt noch gar nicht vorhersagen. Ich bin gerade so komplett. Ich hänge gerade so ein bisschen in der Luft. Ich habe auch gerade so eine bewusste Auszeit mir genommen. Was ich jetzt auf jeden Fall in Zukunft wieder mehr machen werde, ist Filmmusik. Da habe ich jetzt auch gerade, bin ich wieder eingestiegen. Da mache ich auch jetzt gerade ein Projekt. Und das steht jetzt erstmal so auf dem Programm, weil dazu hatte ich, also ich habe Filmmusik studiert, muss ich dazu sagen, in München hier an der Musikhochschule. Und dann hatte ich aber, ich bin 2015 fertig geworden und hatte dann überhaupt keine Zeit für Filmmusik, weil sich so viel ergeben hatte mit Tour, mit Album und allem Möglichen und Buch und keine Ahnung was. Und da war ich quasi immer beschäftigt. Und jetzt habe ich gerade die Gelegenheit, dass ich wirklich irgendwie schaue, dass ich mit der Filmmusik einfach mehr machen kann, weil das war eigentlich das war eigentlich das, was ich machen wollte, ursprünglich. Ich wollte ja gar nicht auf die Bühne oder so, wo ich dann gelandet bin. Und jetzt, ja, möchte ich das eigentlich erstmal gerne weiter ausbauen und hoffe, dass das so funktioniert, wie ich mir es vorstelle. Und wegen Buch, also ich, ja, werde auf jeden Fall ein drittes Buch schreiben, gehe ich jetzt mal von aus. Ich weiß aber jetzt nicht, wann das sein wird.
Wobei ich ja auch mal auf ihrer Homepage war und ich habe mir auch da die Stücke angehört oder das Stück, was sie da online gestellt haben, ist auf jeden Fall einfach hörenswert. Ich komme jetzt gerade nicht auf die Homepage-Adresse davon. Christine.
Also genau, einfach christine-henkel.de. Da kann man ein Stück Filmmusik auch anhören, ein paar
Und das
Stücke.
ist auf jeden Fall sehr hörenswert, genauso wie zum Beispiel die Max Vorstadt. Das ist ja
Ja,
ihre,
vielen Dank.
das ist ja so, vor allen Dingen das Video sollte man dazu angucken, weil ich finde, das ist einfach ein Brüller. Also, wenn man schlechte Laune hat, sollte man sich das einfach mal so ansehen.
Sehr cool, das ja, freut mich.
Ja, also das sind so Sachen.
Ah, ich wollte noch sagen, dass ich in Gießen mal eines meiner schönsten Konzerte hatte.
Nein.
Also so am Anfang, das war gar kein richtiges Konzert. Ich habe da als Vorband gespielt in so einem Jazzclub, der hieß Uhlstein.
Nullspiegel, ja.
Oder ach, Uhlenspiegel, lalala. Genau. Genau, da habe ich als Vorband vor Tante Doktor gespielt. Das ist eine sehr coole Band, die besteht eigentlich aus Ärzten. Die waren damals noch im Medizinstudium und haben richtig coole Mucke gemacht. Und die hatten mich so kurzfristig, die haben mich, glaube ich, eine Woche vorher angerufen, wo ich Bock habe, da schnell nach Gießen zu kommen. Und dann, das Konzert war, glaube ich, auch richtig cool. Aber danach, wir hatten so einen coolen Abend. Wir waren dann in irgendeiner Kneipe, die hatte bis 4 oder 5 auf. Und da sind wir dann so versackt. Und ich habe
Vom
unheimlich
Ziel
schöne
vielleicht.
Erinnerungen. Ja, genau, Domizil, genau. Und ich hab unglaublich schöne Erinnerungen an diesen Gießenabend. Und ich glaube, ich bin auch direkt zum Zug dann am nächsten Morgen. Es war 2014 oder so. Das war, aber es war richtig gut.
Das ist, also, man glaubt es immer nicht. Also Gießen ist prinzipiell ist Gießen eigentlich echt eine hässliche Stadt. Prinzipiell, ja.
Ja.
Aber wenn man mit den richtigen Leuten unterwegs ist, also ich war früher immer mit Tiermedizinern unterwegs oder mit Medizinern und mit Zahnmedizinern und das war ein hartes Leben, war das. Das.
Also ich war begeistert.
Weil, wie oft dann, es gab dann immer so, ich habe auch früher Bücher verkauft und dann hat er mal vorher mein Chef dann so gesagt, mal Eckert. Waren Sie gestern Abend wieder so lange im Domizil oder waren Sie wieder so lange im Harlem oder im Uhlenspiegel? Ich so, boah, wissen Sie, nein, nein, kann ich nicht gewesen sein. Ja, das war, er wusste es
Schön.
besser.
Ja,
Seine
das
Tochter
wollte ich
hat.
noch abschließen, wollte ich das noch einstreuen.
Ja, es ist schon ganz nett. Also, es ist halt wirklich, also, es ist keine schöne Stadt, aber die Leute, die hier leben, die sind echt okay. Also, man kann hier echt ganz gut leben. Und
Ja, das ist
ich
schön.
denke mal, das kann man sowieso in jeder Stadt, solange man ein vernünftiges Umfeld sich geschaffen hat.
Ja, finde ich auch. Wenn die Leute cool sind, dann passt das überall.
Und einfach ab und zu mal das ganze Leben nicht so bierernst nehmen, sondern einfach auch mal achtsam scheitern.
Schöner Abschluss.
Dementsprechend, ich bedanke mich auf jeden Fall. Es hat mir richtig viel Freude gemacht, beides, das Interview sowie auch das Buch.
Ja, vielen, vielen Dank.
Alles
Nochmal ein
klar.
schönes Interview.
Bis dann.
Dann
Tschüss.
bis bald.
Ciao,
Ciao.
ciao.